Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge auf KTV. Ein besonderes Grüß Gott geht zu Pater Karl, den ich ganz herzlich auch in dieser Sendung begrüßen möchte. Pater Karl, ein sehr sensibles Thema jetzt in dieser Stunde der Seelsorge. In der Silvesternacht bzw. in den ersten Stunden dieses Jahres ereignete sich im schweizerischen Grand-Montana im Wallis eine Brandkatastrophe. Auslöser für das Feuer in einer Bar waren offensichtlich sogenannte Wunderkerzen, die an Champagnerflaschen angebracht waren. Die haben die Decke entzündet. Es gibt Videos, wie junge Leute noch die brennende Decke filmen. Es kam zu einem sogenannten Flashover. Das Feuer hat sich explosionsartig ausgebreitet und die bisherige Bilanz, 40 Tote, hauptsächlich junge Menschen unter 18 Jahren kamen ums Leben. 116 Menschen wurden verletzt. Rund 80 Verletzte befinden sich aktuell noch in Krankenhäusern in der Schweiz und im Ausland. Alles zusammen eine furchtbare Katastrophe.
Ja, für mich sind solche Nachrichten noch einmal furchtbarer, weil ich getriggert bin, also psychologisch belastet bin. Ich habe als Kind in der Nähe unserer Familie, wir haben ein Geschäft im einen Sparmarkt mitten im Dorf, und da hat ein Bauernhof gebrannt, so 300, 400 Meter entfernt. Und dieses Flammeninferno zu erleben, wie dann die Tiere dort rausgetrieben worden sind, wie man hilflos ist, wie alles niederbrennt. Also das hat mich als kleinen Buben sehr, sehr, also vor Feuer habe ich wirklich eine Angst. Ich habe hier auch bei Missio als erster Nationaldirektor, glaube ich, in der Geschichte Feuerübungen machen lassen. Das heißt, wie wir uns evakuieren, auch an der Hochschule. Wie ich Hochschulrektor war, haben wir solche Übungen gemacht, ja, beziehungsweise im Kloster in Heiligenkreuz, weil das wirklich eine furchtbare Art und Weise ist, wie Katastrophen jetzt eben entstehen können und wie Menschen dann zu Schaden beziehungsweise zum Tod kommen. Noch dazu kenne ich Leute, die Brandverwundungen hatten jetzt eben, und ich denke auch nicht nur an die Toten, sondern auch an jene Menschen, die da dauerhaft jetzt eben zu Schäden gekommen sind. Was für unvorstellbare Schmerzen Brandwunden verursachen, auch das, Entschuldigung, wenn ich da über mich selber rede, aber mein Erfahrungszugang zu dem, was das besonders schrecklich gemacht hat, ist eben dieses Persönliche. Ich hatte mir als Kind mal die Füße verbrannt, weil ich ein Suppentopf ist über meine Füße, und ich hatte dann Brandwunden, also Blasen, die wirklich also 5 Zentimeter hoch waren und so voll. Also es war schrecklich und die Schmerzen waren unerträglich. Also ich denke an diese Opfer, und religiös ist es natürlich so, dass wir einfach beten müssen und dass wir erinnert werden, also wie wir mitten im Leben von Tod umgeben sind. Die Leute freuen sich auf ein neues Jahr, und ich vergönne es ihnen, dass sie dort jetzt eben feiern, zu Silvester. Das haben wir alle irgendwie gemacht. Ja. In Heiligenkreuz haben wir gebetet und dann auch um Mitternacht kleines Feuerwerk, Donauwalzer und gefeiert und Gulaschsuppe und so weiter. Und mitten in diese Freude hinein, Tod, Verderben, Unglück, Zerstörung, ja, lebenslange Belastungen, Traumatisierungen für die Familie und eben Tote in einer so hohen Zahl, junge Leute noch dazu. Also ganz, ganz schrecklich. Ja. Also man ist versucht, die DODC-Frage zu stellen, warum, lieber Gott, lässt du so etwas zu? Wir wissen es nicht. Du kommst vielleicht noch drauf. Ja.
Papst Leo XIV. Sprach ja einen Tag nach dieser Tragödie sein Beileid aus und sicherte sein Gebet zu. Das hat er dann am Sonntag nach dieser Brandkatastrophe noch einmal getan im Rahmen des Angelusgebetes. Er hat gesagt: Ich möchte erneut meine Nähe all jenen zum Ausdruck bringen, die wegen der Tragödie von Grand-Montana in der Schweiz Leid erfahren. Ich versichere mein Gebet für die verstorbenen Jugendlichen, für die Verletzten und für die Angehörigen. Auch am 4. Januar 2026 wurde in der Kirche St. Christoph in Grand-Montana eine Gedenkmesse gefeiert. Hunderte Leute haben mitgefeiert, und anschließend ging man dann in einem Schweigemarsch zum Ort der Katastrophe. Pater Karl, an dieser Stelle so als eine erste Reaktion auch von Gläubigen. Betroffenheit, Schweigen, das erfasst jeden. Gebet für die Toten, für die Opfer, für die Angehörigen und dann vor allem auch Nähe zeigen. Das ist das, was man im Anfang machen kann.
Also ich glaube, dass das hier, ich habe nur eine Sequenz gesehen bei diesem Gottesdienst, wie dann die Rettungskräfte dort in die Kirche gekommen sind und mit Standing Ovations, also mit Applaus begrüßt worden sind. Ich war selber bei der Feuerwehr und weiß, was das für eine Belastung jetzt eben bedeutet, wenn man zu Unfällen kommt und dort jetzt eben schwer verletzt oder sogar Tote ist eben erlebt. Und was die dort erlebt haben und wie sie Hilfe leisten mussten den Verletzten und wie sie die Toten bergen mussten und so weiter. Also das sind da psychische Belastungen, die einfach, ja, also die ein Leben einfach danach bleiben. Also das sind Eindrücke, die einfach jetzt auch bleiben. Und menschlich gesehen hilft Nähe sehr stark, einfach reden lassen, hören lassen und so weiter, einfach da sein. Man kann eigentlich den Faktor Zeit durch nichts ersetzen. Also man kann nicht sagen, so und jetzt lösen wir das Problem, indem ich irgendetwas Kluges jetzt eben sage. Dieses dumpfe Gefühl, ja, der Verzweiflung, der Ohnmacht, ja, der Trauer und so weiter, das sitzt dann im ganzen Körper drinnen. Das ist so etwas Schreckliches, ja. Und es braucht wirklich Zeit. Der Einzige, was wirklich heilt, ist der Faktor Zeit. Und bei religiösen Menschen, bei gläubigen Menschen, mildert sicher jetzt eben der Glaube ab und es gibt Trost, den Gottesdienst zu feiern und letztlich auch für die Verstorbenen, für die Verletzten zu beten. Denn Gott ist Gott und Gott ist eine Wirklichkeit und Gott ist eine Wirkmächtigkeit, der besonders den Leidenden und Kranken und beistehen möchte und den Toten das ewige Leben bereiten möchte. Aber es hat sicher auch Menschen gegeben, denen dieser Zugang zu Gott gefehlt hat und auf psychologischer Ebene ist da einfach das Wichtigste, einfach da zu sein, ja, für die anderen, ihnen Nähe zu schenken. Ich musste damals als Kaplan einem Eltern die Nachricht überbringen, dass ihr 18-jähriger Sohn bei der Rückfahrt von einem Matura-Ball eben tödlich verunglückt ist. Und das waren gläubige Eltern, ja, aber da kannst du auch nicht gescheit reden, das ist weil und liebe Gott und wird schon und so weiter und so fort. Da musst du einfach sitzen und trauern und dann haben wir miteinander gebetet und so. Also das ist einfach, und da kannst du nicht hingehen und sagen, okay, ich habe es gemeldet und jetzt beten wir und dann bin ich wieder weg. Ja, da musst du einfach Zeit schenken, ja, also das, du bist in einem anderen Leben dann plötzlich drin, wenn sowas passiert, wo Zeit auch keine Rolle mehr spielt, weil das ist ein bedrückendes Thema, Thomas. Aber ich möchte nur sagen, also ich habe auch die Messe gefeiert für, wie ich das gehört habe, für die Verstorbenen. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir Christen einfach da dann einfach für die, auch aus der Ferne heraus jetzt eben, also für die Opfer beten und vor allem für die Angehörigen, die über Jahre jetzt eben diese Last jetzt eben werden tragen müssen, für die Verletzten, die ja ihre Verletzungen auch nicht von heute auf morgen loswerden und Operationen brauchen und Hauttransplantation. Schrecklich.
Pater Karl, Fakt ist, Familien trauern jetzt um verstorbene Angehörige. Eltern trauern um Kinder, Geschwister trauern um eine Schwester, um einen Bruder, Großeltern trauern um Enkel, Freunde trauern um Freunde oder bangen um Opfer, die noch in den Krankenhäusern sind. Dann sind dort diese Ersthelfer, Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter, Ärzte, Psychologen, Menschen, die einfach dabei waren, die Bilder im Kopf haben, diese, wo sie nicht wissen, wie sie da damit umgehen sollen. Dann auch in Gramontana, die Menschen, wie ich gelesen habe, sind ja selber fassungslos. Wie konnte denn sowas bei uns passieren in dieser doch so sicheren Schweiz? Wie konnte solch eine Tragödie sich bei uns am Ort ereignen? Das wollte ja niemand, so eine Tragödie. Das ist ja nicht wie im Krieg, wo jemand eine Rakete auf andere schießt und das Ziel ist, sondern niemand wollte das. Und diese Frage ist, wie kann es jetzt weitergehen nach solch einer Katastrophe?
Wie kann es weitergehen, ja? Also ich glaube, man kommt ja nicht raus aus diesem Rad der verrinnenden Zeit. Also es geht weiter, indem die Zeit einfach weitergeht. Wie kann es weitergehen mit den Gefühlen und mit den Lasten, die man in sich trägt? Das ist eigentlich die Frage. Also da dürfen wir, glaube ich, und die meisten, die hier zuschauen, werden ja die Gnade haben, dass sie an Gott glauben dürfen. Gott, der unser Retter und Erlöser ist und der in dieser Unvollkommenheit dieser Welt, die jetzt eben von Unfällen, Unglücken, von Erdbeben, von Vulkanausbrüchen und so weiter, von Naturbösem jetzt eben unter Anführungszeichen, auch leidet, die Schöpfung und dann vom menschgemachten Unheil, das wir eben auf diesem Planeten haben, Kriege und Gewalttaten. Also, dass wir da einfach ja unseren Glauben nicht verlieren, weil das, was Gott uns verheißt, ist nicht, dass wir auf Erden eben jetzt ein gutes Leben haben. Das möchte er auch, ja, aber das ist nicht das letzte Ziel, sondern dass es eine Ewigkeit gibt. Also Gläubige haben diese Kraft, können Kraft schöpfen aus diesem Glauben, dass es auch ein Wiedersehen geben wird. Sie können beten für die Verstorbenen, heilige Messen feiern. Sie können selbst vielleicht auch bei sich zu reflektieren beginnen, wie ist denn mein Leben mit Gott? Viele Menschen kenne ich, die durch Unglücksfälle dann tiefer in den Glauben gekommen sind, also die dann plötzlich zum Nachdenken begonnen haben. Was ist denn dieses Leben? Es ist so fragil, du feierst gerade noch fröhlich jetzt eben den Jahreswechsel und dann eben Unglück, Zerstörung und so weiter, verbrannte Menschen und Verletzungen unvorstellbaren Ausmaßes. Also wie geht's weiter? Ja, indem man, glaube ich, also wenn man gläubig ist, sich in die Arme Gottes wirft und sagt, lieber Gott, ich brauche dich mehr denn je. Ich brauche deine Hilfe. Ich komm nicht raus. Und die Trostlosigkeit ist etwas, das nicht von heute auf morgen jetzt eben getilgt wird, sondern das ist etwas, was wirklich eben die Zeit braucht. Zeit heilt Wunden, gibt's das Sprichwort. Ich habe das selbst, also mein Vater ist mit 70 gestorben, auch viel zu jung, ja. Aber da gibt's dann wirklich intensive Trauerphasen. Jetzt ist es 16 Jahre her. Ja, da ist natürlich der Rückblick auf das Ganze anders. Ich hatte in meiner Pfarre, wo ich Pfarrer war, ein Ehepaar, sind inzwischen auch schon beim lieben Gott. Ja, aber die haben ihre Tochter, die war 28 Jahre, bei einem Flugzeugabsturz jetzt eben verloren. Ja, und das hat auch etwas, ihr ganzes Leben lang hat es mit diesem tiefgläubigen Ehepaar etwas jetzt eben gemacht. Also der Glaube ist das größte Geschenk, das jemand haben kann, wenn er mit einem solchen Unglück jetzt eben konfrontiert sind. Und ich glaube einfach, ja, also es gibt keine Patent, ich habe kein Patentrezept. Ja. Einfach zu ertragen, was zu ertragen ist und im Gebet vor Gott zu bringen, was man selbst nicht bewältigen kann.
Pater Karl, welchen Stellenwert hat der Glaube angesichts solch einer furchtbaren Katastrophe? Auf der einen Seite gibt es ja Menschen, die Kraft und Hoffnung schöpfen. Mhm. Zum Beispiel, dass sie sagen, ich bin nicht allein, der liebe Gott ist auch noch da. Vielleicht kommen sie irgendwann mal zu dieser Situation, das abgeben zu können am lieben Gott, ein schwerer Schritt. Oder die Hoffnung ergibt sich aus der christlichen Hoffnung an sich, ja, dass wir uns einmal alle wiedersehen werden in der Ewigkeit, dass Verstorbene grundsätzlich uns vorausgegangen sind in die Ewigkeit, wo wir uns alle wiedersehen, sag's noch einmal. Aber eine andere Reaktion ist ja oft auch, was den Glauben betrifft, dass manche, sie fragen, ja, wo war denn hier der liebe Gott? Ja. Wie konnte der liebe Gott so etwas zulassen?
Ja, also das ist diese berühmte Theodizee-Frage, Theos dikaios, dikaios heißt gerecht, ist Gott gerecht, wenn er sowas zulässt? Und da muss man eben grundsätzlich sagen, also der Begriff der Gerechtigkeit gilt nicht für die Schöpfungswirklichkeit. Was ist gerecht? Ja, der eine wird klein geboren, der andere groß, der eine als Mann, der andere als Frau, der eine in Afrika, der andere eben jetzt wird in New York aus einer Managerfamilie oder so geboren. Also wo gibt es da Gerechtigkeit im Letzten in der Schöpfungsordnung? Es ist alles recht, wie Gott es gemacht hat und es ist alles gut, wie Gott es gemacht hat. Und Gott hat uns nicht versprochen, eben ein irdisches Paradies, ja, er hat die Erde gut geschaffen, aber eben diese Erde unterliegt jetzt eben also dem Gesetz der Unvollkommenheit, auch dem Mysterium Iniquitatis, ja, und deshalb, also wir haben eine große Gerechtigkeit, die ist uns verheißen, ja, die ist eine Gerechtigkeit, die Gott dann uns schenken wird, wenn er alles vollendet, wenn er 1 Korinther 15 alles in allem sein wird. Und bis dahin seufzt die ganze Schöpfung, schreibt Paulus, unter Geburtswehen, bis es soweit ist. Und dieses Seufzen ist in Gran Montana jetzt besonders schrecklich eindrucksvoll geworden. Aber wir alle seufzen. Man gewöhnt sich eher dran, ja, weil man, ich denke an den Gautama Siddhartha Buddha, der dann den Namen Buddha bekommen hat, der indische Prinz, den man behütet hat vor allem, also vor Krankheit, vor Alter, vor Sterben und so weiter. Und der im Palast, und wir dann eben rauskommen, dieser entsetzt, der was sich da tut, und das wirft ihn in diese große Krise. Und dann beginnt er zu meditieren und wird dann zum Erleuchteten, indem er sagt, das sind alles nur Dinge, die wir so bewerten als negativ, und man muss ins Nirvana, ins Erlöschen von diesen Bewertungen kommen und so weiter, also in das große Ganze letztlich eingehen. Wir Christen haben einen anderen Zugang. Wir dürfen Leid, Tod, Altern, Gebrechlichkeit, Ungerechtigkeit, Gewalt und alles, was es am Bösen in dieser Welt jetzt eben gibt, wir dürfen sie wahrnehmen unter der Perspektive, dass Gott uns etwas bereitet, das kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, das größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, weil dieser Gott uns liebt. Also das klingt so furchtbar nach Vertröstung, wenn man so redet angesichts einer solchen Katastrophe, ne? Dass man dann den Leuten sagt, na ja, und gib dir den Himmel nach. Also bitte aber nicht so zu verstehen, wir haben keine andere Antwort, die Gott uns in der Offenbarung gegeben hat, als eben die Antwort eines großen Lichtes, einer großen Freude. Und vielleicht darf ich noch zitieren, eben jetzt Jesus in der Bergpredigt, der nicht nur Seligpreisungen macht, sondern auch Weherufe macht. Ja. Der sagt, wehe euch, die jetzt lacht, ihr werdet weinen. Und in den Seligpreisungen, ja, also selig, die traurig sind, ja, ihr werdet getröstet werden. Vielleicht ist das schönste Wort, was man jetzt den vielen Trauernden, Verzweifelten, Trostlosen, die mit diesem dumpfen Gefühl jetzt durchs Leben gehen müssen, hier so etwas Furchtbares, furchtbaren Verlust erlebt haben zu müssen. Selig, ja. Selig, die ihr traurig seid. Ihr werdet im Himmel, ja, also keine Vertröstung, aber noch einmal, Jesus hat selbst gesagt, selig, ja, weil ihr werdet im Himmel dann etwas empfangen oder etwas erfahren, dass das Ganze jetzt eben ins Positive übersteigt.
Am 9. Januar fand in Martigny im Wallis eine Gedenkfeier zu Ehren der Opfer des Brandes in Grand-Montana am 1. Januar 2026 statt. Unter anderem sagte der Schweizer Bundespräsident Pamelin, ich habe mir diese Ansprache angehört und dann auch ausdrucken lassen, er hat sowas auch gesagt. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung hat der heilige Augustinus, so spricht der Schweizer Bundespräsident, der heilige Augustinus, in seinen Bekenntnissen beschrieben, dass wir immer in drei Zeiten leben. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Dieser Gedanke scheint mir am heutigen Tag besonders bedeutsam zu sein. Mehr noch als sonst stehen wir heute zwischen dem Gestern und dem Morgen, zwischen Erinnern und Hoffen. Das hört sich sehr stark nach christlicher Hoffnung an, sehr, sehr stark.
Also wir haben ja gerade abgeschlossen, nicht? Also das Unglück war in der Silvesternacht, ja, am 1. Jänner sind die gestorben und am 6. Jänner hat Papst Leo dann die heilige Pforte geschlossen. Und das ganze Jahr 2025, das heilige Jahr, wir rechnen unsere Zeit ja nach Christi Geburt, deshalb also dieses 25er Jahr als Jubiläumsjahr, das war ja das Jahr der Hoffnung. Ja. Und ich erinnere auch an das großartige Schreiben Spe Salvi von Papst Benedikt dem 16. Ich glaube, das hat er dann schon gemeinsam, oder ist noch ganz von ihm mit Franziskus. Egal, auf jeden Fall Spe Salvi, durch die Hoffnung sind wir gerettet. Nicht? Und Glaube bedeutet, Glaube gibt Kraft im Hier. Ja? Liebe gibt Kraft, aus sich herauszugeben, auf den anderen zuzugeben, sich selbst im Verschenken zu empfangen. Und Hoffnung ist etwas, das mich durch die Zeit hindurch zieht. Ja? Also Viktor Frankl, Logotherapie. Also wenn du einen Logos, einen Sinn jetzt eben in der Zukunft hast, dann stärkt dich das im Hier und Jetzt. Und diese Hoffnung auf ein ewiges Ziel, weil alle irdischen Ziele sind vorläufig und vergänglich, also sich zu freuen, bloß dass man aus dem Spital entlassen wird, ist ein bisschen zu wenig, da darf man sich freuen. Ich war gerade im Spital mit einer Lungenentzündung gewesen voriges Jahr, da darf man sich freuen, wenn man wieder rauskommt, das ist klar, aber das ist alles zu wenig, weil es ist ein vorläufiges und dann kommt wieder das Nächste. Und im Kontinuum der Zeit stehen wir sehr bald wieder vor neuen Belastungen, vor neuer Trauer, vor neuen Schmerzen, vor neuen Krankheiten. Also dieses große Ziel zu haben, dass der Glaube uns eröffnet, ja, dass wir berufen sind von Gott auf Ewigkeit, auf eine Gemeinschaft der Heiligen auch. Also für mich ist der Glaube an die Ewigkeit, an den Himmel konstitutiv und auch die Freude darauf, nicht nur, dass ich dann Gott jetzt eben schauen werde, wie er ist, wie es in der Bibel steht, sondern dass ich dort auch dann meine liebe Omas, meinen Vater wieder treffen werde, viele Freunde, die mittlerweile schon gegangen sind. Also das ist für mich schon motivierend. Also es gibt mir irgendwie Kraft. Ja. Nur Mut, ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut, hat Don Bosco seinen Schülern gesagt. Nur Mut, ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut.
Comontana, wie kann es weitergehen? Am vergangenen Sonntag strahlte das Schweizer Fernsehen in der Sendereihe Sternstunde der Philosophie ein Gespräch mit dem Traumaforscher, Arzt und Psychologen Andreas Merker aus. Das Thema der Sendung lautete Weiterleben nach einem Trauma, Comontana und darüber hinaus. Und die Aussagen dieses offensichtlich renommierten Traumaforschers waren also die Betroffenen, die Familienangehörigen, die Ersthelfer, die Menschen, die dabei waren, sollen zunächst mal diese Mischung ihrer Gefühle einfach auch zulassen. Von Verzweiflung, genau. Wut bis Trauer. Betont, ganz wichtig ist, dass auch der Trauer Raum gegeben wird. Natürlich ist es wichtig, irgendwann mal die Schuldfrage zu klären. Das wird den Hinterbliebenen auch in gewisser Weise helfen. Aber wichtig ist, dass man einfach auch trauern kann. Und er hat auch gesagt, Vater Karl, ich bringe von ihm mal ein paar, so aus psychologischer Sicht, damit das in dieser Sendung auch kommt, so ein paar Gedanken, die er so gebracht hat. Auch wenn Leute jetzt nicht schlafen können, die das erlebt haben oder dabei waren oder betroffen sind, lasst es einfach zu.
Ja.
Oder wenn Leute, die dabei waren, sich jetzt fragen, bin ich zu früh weggelaufen, hätte ich nur mehr helfen können, lasst diese Dinge einfach zu. Aber er hat auch gesagt, hat mir diesen Satz mitgeschrieben, kein Mensch wird ein traumatisches Erlebnis allein bewältigen können. Dafür braucht es andere Menschen. Er hat dann eben immer wieder die Familie genannt und natürlich auch dann professionelle Begleitung. Und zur Frage nochmal, wie kann man Menschen Trost spenden, die sowas Schlimmes erlebt haben? Und dann hat er auch gesagt, nicht hilfreich sind Aussagen wie, du wirst es vergessen, das wird schon wieder, oder du hast ja auf die Gefahr hingewiesen, dass der Glaube einfach eine Vertröstung ist.
Genau.
Nimm es einfach am Glauben an, so einfach ist es halt auch nicht. Also das wäre viel zu billig. Sondern hilfreich sind vor allem folgende Worte. Ich bin immer für dich da. Du kannst dich immer an mich wenden.
Genau.
Wenn du möchtest, können wir darüber reden.
Ja, es muss dann nur wirklich gelten, nicht? Also ich bin immer für dich da, aber es kostet einfach Zeit. Also ich gehe mal von mir aus, wenn du so eine Trauer hast, die willst du loswerden. Das ist das Problem. Das ist wie ein dunkler Schatten oder man sagt ja, ich komme mir vor wie in einem falschen Film, ja. Also und man möchte raus aus diesem Film, ja, aber es geht nicht, ja. Und du musst, also ich hatte, mein Vater ist im Sterben gelegen damals von 2009 auf 2010 und ich war Jugendseelsorger in Heiligenkreuz und wir hatten das Silvester alternativ mit großer Freude. Er ist dann am 5. Jänner gestorben, aber er war schon in Agonie viele Tage, nicht? Und du musst dann mit den Jugendlichen, du kannst das auch nicht erzählen, du musst mit den Jugendlichen, das normale Leben geht ja weiter. Ja, also du kannst ja nicht aussteigen aus Berufung, Arbeit, das kannst du ein paar Tage und so weiter machen. Der heilige Augustinus, der hier zitiert worden ist, übrigens, wie seine Mutter gestorben ist, das hat er ausführlich ja geschildert, Mutter Monika, der letztlich den Glauben verdankt, ihren Gebeten, mit der er sehr verbunden war. Nicht, der ist dann nach Ostia in die heißen Thermen dort gefahren, um sich ein bisschen abzulenken, schreibt aber, dass es auch nicht allzu viel gebracht hat. Also man kann solche Dinge tun, ja, oder ich wurde mal angefragt, du bist auch Begleiter auf Kreuzfahrtschiffen ab und zu, nicht, und das ist wirklich Seelsorge, weil dort viele Leute dann eine Kreuzfahrt machen, weil sie eben solche schweren Verluste erlitten haben, damit sie auf andere Gedanken kommen, wie man auch sagt, ja. Aber dieses Dabeisein für andere sein und dann Seelsorger sein für die Leute, jeder kann in dieser Situation eben Seelsorger sein. Und die Nähe und die Anteilnahme und das Mitleid kann falsch sein, aber Mitleid kann auch wirklich Trost jetzt eben spenden. Also ich weiß nur, für meine Mutter war das ein sehr großer Trost oder für meine Angehörigen, dass solche Menschenmassen beim Begräbnis meines Vaters gewesen sind. Ja. Also das ist dann irgendwie, was einem auch freut Und wenn man das jetzt oft erlebt, eben hier in Wien Begräbnisse, also das ist nur mal ein enger Kern, man nimmt sich keine Zeit mehr. Das war früher ein Werk der leiblichen Barmherzigkeit, Tote begraben. Das heißt also in dem Sinn Anteil nehmen, wenn wer gestorben ist, anrufen oder eine Kondolenzkarte schreiben und so weiter. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, wirklich Trost jetzt eben spenden können und hunderte andere Sachen mehr. Aber eben jeder, der sowas hat, will raus. Und das geht nicht, darum sage ich, Faktor Zeit ist wichtig. Oder wie der von dir zitierte Psychologe jetzt eben sagt, es einfach zulassen. Ja. Verdrängen ist, glaube ich, das Schlechteste. Ja, verdrängen, man möchte es nicht haben, ja. Aber auf der anderen Seite wieder, du musst dich dem stellen. Und dann gibt es wirklich den Faktor Zeit, den ich selbst erfahren habe und den jeder erfahren hat, der einen schweren Verlust hat, der Faktor Zeit, der dann also zumindest jetzt eben das Schlimmste abheilt.
Papst Leo hat sein erstes Schreiben veröffentlicht, die Lexite über die Liebe zu den Armen. Und da gibt es in Nummer 51 einen sehr denkwürdigen Satz. Ich glaube, der passt jetzt sehr gut. Mitfühlende Nähe ist die beste Medizin. Ich sage es noch einmal. Mitfühlende Nähe ist die beste Medizin.
Genau. Empathie nennt man das, nicht? Also, dass ich mitfühle. Empathie. Pathos heißt Leiden und N heißt hinein, also sich hineinleiden in den anderen, das Leiden des anderen in sich aufnehmen, in sich selbst jetzt eben zulassen. Wir können es nie in dem Maß wie jemand, der direkt betroffen ist, das ist ganz klar. Es soll auch nie falsch sein, ja. Es soll nie irgendwie nur geheuchelt sein oder gespielt sein. Das merkt man. Sondern ich glaube, eine echte Betroffenheit jetzt eben davon, ja, ich habe gerade eine Mitarbeiterin, die Schwester einer Mitarbeiterin hat das Baby im 9. Monat verloren, im 9. Monat der Schwangerschaft, ja. Und das ist auch, ja, wenn du das dann eben hörst, also da beginne ich wirklich zu leiden. Also das ist dann keine Verstellung, sondern ich beginne dann zu leiden, weil ich das vorstellen muss, wie furchtbar das sein muss. Ja, du freust dich 9 Monate und auf das Baby und dann stirbt es im 9. Monat. Ja, also das sind einfach Dinge, auch selber, also dieses Mitleid, diese Empathie in sich selbst zuzulassen, das kann wirklich, das ist trostreich für die anderen.
Und von Papst Benedikt dieser Satz, wer glaubt, ist nie allein, dass wir vielleicht wünschen können, allen unseren Zuschauern allen Betroffenen, dass sie vielleicht auch hier Trost finden aus der mitfühlenden Nähe, dass sie irgendwie die Gegenwart Gottes spüren, dass wir alle unsere Zuschauer einladen, für alle Betroffenen, für alle Angehörigen, für alle Verstorbenen dieser Brandkatastrophe und aller Katastrophen der Welt zu beten und sie im Gebet mitzutragen, Pater Karl. Ich glaube, das können wir auch noch am Ende dieser Sendung sagen.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss eines Themas, das mich selber natürlich auch innerlich traurig macht. Also es ist ja auch gut, dass man dann spürt, also über das Thema kann man nicht so reden wie über anderes, sondern das ist etwas, wo man diese Bilder vor Augen hat, jetzt eben von den verzweifelten Menschen, auch die Bilder von dieser Flammenhölle, ja, wie die Menschen dort gestorben, erstickt sind, ja, wie sie verletzt worden sind. Ja, und es sitzen viele jetzt auch hier und schauen über KTV zu, die selber jetzt eben betroffen sind in anderen Bereichen, weil sie jemand verloren haben, weil sie verwitwet sind, weil sie schwer krank sind und so weiter. Und dass wir einfach jetzt unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, im Schlussgebet, im Vater unser, für die Opfer, für die Verletzten und für die Angehörigen und alle Trauernden in Transmontana und überall jetzt eben beten, aber auch unsere eigene Trauer einfach vor Gott tragen und ihn bitten, gib uns das Licht der Hoffnung. Ja. Du bist als Erlöser in die Welt gekommen, damit wir durch dich in die Ewigkeit zu Gott, dem himmlischen Vater, kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses für uns nicht einfache Gespräch. Ja. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden und Trost, Trost für die ganze Welt.